Live vom 5. Weltsozialforum in Porto Alegre, Brasilien. Parallel zum WEF, dem World Economic Forum, in Davos findet jedes Jahr das Weltsozialforum als Gegenveranstaltung von unten statt. Mit über 2000 Veranstaltungen, über 100.000 Personen und einer Vielfalt von Themen ist es eines der größten Treffen progressiver Organisationen weltweit. Live aus Porto Alegre vom 24. bis 31. Januar für Radio Lora und weitere Radios in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine bessere Welt ist möglich. Schalt ein, bleib dran. Interviews und Informationen live vom 5. Weltsozialforum in Porto Alegre, Brasilien, auf deinem Sender.
Con todas as vozes, con todas as raças, con todos os sexos. Fórum Social Mundial.
Alle Stimmen, alle Rassen, alle Geschlechter. Mit diesen Worten möchte ich die heutige Sendung direkt vom Weltsozialforum in Porto Alegre, Brasilien, eröffnen. An der Technik ist Norman, am Mikrofon ist Bianca und dies sind die Themen von heute. Mangrovenwälder und Sanddünen hätten die Leute vor dem Tsunami schützen können. Durch die Wirtschaftspolitik des Nordens wird dieser am Schluss alles verlieren, sagt der US-Ökonom Emmanuel Wallenstein. Wie können Unternehmen dazu gebracht werden, ihre soziale Verantwortung wahrzunehmen? Beginnen möchte ich mit einer Beschreibung des Sozialforums und der Stimmung in der Stadt von Carolina Ausserer. Sie ist aus dem Südtirol und macht bei Radio Onda mit und lebt zurzeit in Rio de Janeiro.
In großen weißen Zelten am Ufer des Flusses Guaíba in Porto Alegre haben in den letzten 6 Tagen die Veranstaltungen des 5. Weltsozialforums stattgefunden. Das Zeltermeer wirkt wie eine eigene kleine Stadt. Porto Alegre im Süden Brasiliens nimmt als Veranstaltungsort Vorbildwirkung ein. In der Millionenstadt bestimmen seit 16 Jahren die Bürgerinnen und Bürger selbst über den Haushalt der Gemeinde. Der sogenannte Bürgerinnen- und Bürgerhaushalt macht aus Porto Alegre ein Gegenmodell zu neoliberalen Politikmustern. Inzwischen wird das Modell weltweit nachgeahmt, wie etwa in Christchurch auf Neuseeland, in Barcelona in Spanien oder in Saint-Denis bei Paris. Die Straßen im ansonsten im Sommer ausgestorbenen Porto Alegre sind bevölkert mit Gesichtern aus aller Welt und ein buntes Sprachengewirr ist zu hören. Wanderhändlerinnen und Wanderhändler ergreifen nun die Gelegenheit, ihren selbstgemachten Schmuck anzupreisen und Straßenverkäuferinnen und Straßenverkäufer bieten gekühltes Wasser an. In brütender Hitze wandern Besucherinnen und Besucher des Weltsozialforums von einem Zeltbereich, der zugleich auch Themenbereich ist, zum anderen. Das Programm ist sehr dicht und beinhaltet über 2000 Seminare und Veranstaltungen. Allen gemeinsam ist die Suche nach Alternativen zur aktuellen Situation in der Welt.
Fórum Social Mundial. Cobertura especial da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, AMARC, e a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALER. Um outro mundo é possível neste mundo.
Am Samstag besuchte ich eine Veranstaltung zu Tourismus, ökologische Zerstörung und die Lektionen, die aus dem Tsunami zu lernen sind. Auf dem Podium waren Männer aus Aceh, Indien, Brasilien und ein Spezialist für Küstenökosysteme aus den USA. Tramite vom People's Forum in Aceh sagte, die offizielle Zahl der Toten sei bereits auf über 200.000 gestiegen. Und viele seien gestorben, weil die internationale Hilfe zu spät kam. Tramite sprach auf Indonesisch.
Ketika tsunami berlaku terjadi di Aceh, maka jumlah korban di Aceh bertambah, yaitu 200 ribu orang lebih meninggal di Aceh. Dan angka tersebut tidak seharusnya terjadi seandainya bantuan kemanusiaan cepat diberikan terhadap Aceh. Dan efektif internasional masuk ke Aceh untuk membantu rakyat Aceh pada hari keempat.
Die internationale Hilfe kam erst 4 Tage nach dem Tsunami. Aceh ist stark militarisiert, aber die Anwesenheit der Militärs half gar nichts. Von den 45.000 Soldaten in der Provinz sind nur 20.000 in der humanitären Hilfe tätig. Etwa eine halbe Million Leute, das ist etwa ein Achtel der Bevölkerung von Aceh, sind obdachlos, weil ihre Häuser zerstört wurden. Das People's Forum von Aceh befürchtet nun, dass der Wiederaufbau der zerstörten Orte vollständig in den Händen von ausländischen Firmen sein wird. Und den Leuten von Aceh bleibt gar nichts mehr, weder Arbeit noch, dass sie die Infrastruktur in den eigenen Händen hätten. Die Obdachlosen werden in 20 Umsiedlungslager untergebracht, die unter der Kontrolle der Militärs stehen. Die Tsunami-Katastrophe hat das soziale Netz in Aceh wirklich zerstört. Aber bereits die Militarisierung hat das gesellschaftliche Geflecht stark beeinträchtigt. Das Kriegsrecht, das immer noch über Aceh verhängt ist, garantiert, dass die Bevölkerung von Aceh beim Wiederaufbau nicht einbezogen wird. Es ist eine Verschwörung des Staates, des Militärs und der ausländischen Firmen. Obwohl viel Geld nach Aceh fließen wird, sieht die Zukunft sehr düster aus für Aceh, denn das Militär kontrolliert den Geldfluss und die Lebensmittel- und Hilfsgüterverteilung. Das ist alles andere als eine gute Lösung. Gleichzeitig bedeutet die Präsenz der internationalen Gemeinschaft einen gewissen Schutz für die Bevölkerung. Obwohl kritisiert wurde, dass sich 13 ausländische Armeen in Aceh befinden, empfindet die Bevölkerung von Aceh dies eher als eine Art Schutz vor der indonesischen Armee.
Kalau kita menginginkan bahwa intervensi kapital, intervensi neoliberal tidak terjadi di Aceh, maka keterlibatan kawan-kawan dari masyarakat, dari aktivis-aktivis internasional di Aceh itu sangat diperlukan untuk melakukan proteksi terhadap aktivis-aktivis di Aceh dalam rangka membangun demokrasi di Aceh. Terima kasih.
Sehr interessant waren die Aussagen von Alfredo Quarto vom Mangrove Action Project. Anhand einer PowerPoint-Präsentation zeigte er, wie wichtig die Mangrovenwälder an der Küste sind als Schutz vor Tsunamis oder Hurricanes und Taifune.
Roots of the mangroves are very important because they stabilize the soil. They act as a buttress against wave action. Very important to try to understand the root systems of the mangrove forest. The trees themselves act as a wall against tsunamis, act as a wall against hurricane winds.
Mangroven sind natürlich auch extrem wichtig für die Biodiversität und für den Fischbestand. Denn die jüngeren Fische können sich in den Wurzeln der Mangroven verstecken vor den großen Fischen und so überleben. Wegen dem Tourismus und wegen Krabbenfarmen wurden aber bisher Hunderttausende von Hektar Mangrovenwälder zerstört. Die Hälfte des Weltbestandes an Mangrovenwälder wurde bereits zerstört und jährlich werden 1-2% mehr zerstört. In Vietnam wurden 100.000 Hektar Mangrovenwälder für Krabbenfarmen zerstört. In Phuket in Thailand wurden riesige Mangrovenwälder zerstört für den Bau von großen Hotels. Und genau diese Gebiete sind nun am schlimmsten vom Tsunami betroffen, während andere Gebiete, wo die Mangrovenwälder noch intakt waren, weit weniger zerstört wurden. Allerdings wachsen die Mangrovenwälder wieder nach, wenn sie eine Chance dazu haben. Wie Alfredo Quarto anhand eines Beispiels in Thailand aufzeigte.
This is a second growth mangrove forest in Thailand. They will come back. This was cut down before by charcoal industry. But these mangroves will come back if they're given an opportunity to regrow there. So we're trying to promote restoration of mangrove forest.
Alfredo Quarto zeigte auch Luftausnahmen von Aceh, Indonesien, von Shrimpfarmen, die tief ins Landesinnere gingen. Die Luftaufnahmen zeigten das Gebiet vor dem Tsunami und nach dem Tsunami. Und es war klar ersichtlich, dass dort, wo die Mangroven zerstört wurden und Shrimpfarmen errichtet wurden, alles einfach völlig flachgewalzt und zerstört wurde. Alle Häuser, alle Schrimpfarmen und die Straßen etc. Und dort, wo die Mangrovenbestände noch intakt waren, war das Land fast nicht zerstört. Durch den Tsunami wurden auch Tausende und Abertausende von Krabben oder Krevetten ins Meer geschwemmt. Das sind aber keine lokalen Krevetten, sondern importierte, künstliche Krevetten oder Krabben. Das heißt, es ist eine andere Form der Bioverschmutzung des Meeres durch den Tsunami.
The tsunami has ruined the shrimp farms. And the shrimp being raised there are not native shrimp, they're introduced species. So the tsunami took those shrimp back to sea and basically inundated the wild oceans with an introduced species now, which is another form of biological pollution. This also has to be talked about.
Vincent Monodrin von der nationalen Kampagne für die Menschenrechte der Dalit bestätigte die Aussagen Alfredo Quartos, dass die Mangroven einen Schutz darstellen. Einen anderen natürlichen Schutz in Indien sind auch die Korallenriffe und Sandbänke sowie Sanddünen. Aber viele dieser Sanddünen und Sandbänke wurden flachgewalzt, um schöne Strände für den Tourismus zu bekommen. Und genau diese Gebiete wurden nun am meisten zerstört. Er sagte auch, die Kinder und Frauen waren am schlimmsten vom Tsunami betroffen, weil sie nicht davonrennen konnten. Insbesondere dort, wo Krabbenfarmen waren, gab es keine Fluchtmöglichkeit.
And most of the catastrophe was for the women and the children. They were not able to run and all the area were very much by the prawn farms. The prawn farms, because the prawn farms were there, there was no place also for the people to run over to sail there, to save their life.
Was den Wiederaufbau betrifft, kritisierte Vincent die Herangehensweise der Regierung, weil diese sich beim Wiederaufbau einzig auf die Infrastruktur wie Straßen, Häuser, Schulen, Fischboote und Netze konzentrieren. Aber sie haben keine Ahnung davon, wie ein nachhaltiges Ökosystem in der Region wiederhergestellt werden kann, das die Küsten vor Naturkatastrophen schützt. Die Regierung überlegt sich sogar, eine Schutzmauer zu bauen, was absolut lächerlich ist.
But they do not have any idea as to promote a kind of a sustainable ecosystem in this area by growing mango forest again. Or not to talk about the leveling of the sand dunes they are not talking about. I saw it in the papers and everybody laughed. The government was thinking whether it is possible for the government to build a wall, a big wall like a China wall, the total area.
Sogar die Weltbank und die Asian Development Bank, alle sprechen nur davon, die Infrastruktur wieder aufzubauen und niemand spricht von der Natur. Die indische Regierung will nun, dass ein Streifen von 500 Meter an der Küste von den Leuten weder bebaut noch genutzt wird. Aber für die Fischerinnen und Fischer ist dieses Land wichtig, um ihre Netze zu trocknen und ihre Schiffe zu parken. Vielmehr haben die Leute in Indien den Verdacht, dass die Regierung Profite aus dem Tsunami schlagen will und dieses Land später an die Tourismusindustrie oder die Shrimp-Industrie verkaufen will.
But there is an undercurrent idea is here. The government, there is no guarantee the government will not give it in future to the tourism development people or to the prawn owners, prawn farm owners.
Was die Dalits betrifft, erleben sie im Moment wieder eine große Diskriminierung. Die Regierung nimmt sich nur den Fischerinnen und Fischern an, aber nicht den anderen Kasten und den Dalits, die genauso vom Tsunami betroffen sind. Es gibt sogar separate Flüchtlingslager für die Dalits. Und Dalits erhalten keine humanitäre Hilfe von der Regierung. Weiter wurden 1500 Dalits von Nachbarprovinzen ins Katastrophengebiet gebracht, um die Aufräumarbeiten und die Bergung der Leichen zu machen. Im Gegensatz zu den Regierungsangestellten erhielten die Dalits weder Handschuhe noch Gummistiefel oder Schutzkleidung und Mundschütze. Also eine enorme Diskriminierung gegenüber den Dalits.
So, one is that the victims, tsunami-affected victims in the category of Dalits, they were discriminated. The other one is that the people who were brought here to take care of all this were also very much discriminated.
Con todas las voces, con todas las razas, con todos sus sexos. Fórum Social Mundial de Porto Alegre, Brasil, para a América e o mundo. Você, comunique-se.
Aqui, senhor, do mundo é possível se a gente vá. Aqui, senhor, do mundo é possível.
Katja Schurter von Terresum Schweiz war am Samstag an einer Veranstaltung zur sozialen Verantwortung der Unternehmen. Als erstes wollte ich von ihr wissen, worüber dort gesprochen wurde.
Bei diesem Workshop zu Corporate Social Responsibility ging es um die Rolle der Öffentlichkeit und um die UN-Perspektive, damit Unternehmen Regeln und Menschenrechte respektieren.
Was heißt das, die Verantwortung? Also wo nehmen Unternehmen ihre Verantwortung nicht wahr?
Also vor allem natürlich, was die Arbeitsbedingungen betrifft.
Kannst du da Beispiele nennen?
Ein Referent, der dafür plädierte, dass freiwillige Ansätze gegenüber administrativen Ansätzen vorzuziehen sind, brachte das Beispiel einer Fabrik in China, die Anforderungen bezüglich Toiletten nicht erfüllte. Also es hatte nicht genug Toiletten für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und diese Firma wurde immer wieder gewarnt und gebüßt, wurde aber vom Staat nicht geschlossen. Und das ging etwa 2 Jahre so. Und als dann aber eine wichtige Kundin oder ein wichtiger Kunde sagte, dass sie bei einem bestimmten Label, das zwar freiwillig ist, aber dass sie dort, dass sie sich dort beteiligen müssen, weil sie sonst ihnen die Ware nicht mehr abnehmen. Da waren die Toiletten innerhalb von 2 Wochen da.
Du hast jetzt vorher gesagt, den Unterschied zwischen freiwilligen Maßnahmen und gesetzlichen und dass das Freiwillige zwar quasi besser ist. Könntest du diese beiden Maßnahmen kurz erklären?
Wenn es so Labels gibt, oder, dann sind die Firmen, die müssen nicht Teil sein dieses Labels. Aber wenn sie das wollen, dann müssen sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Das andere sind staatliche Arbeitsgesetze, die aber eben je nachdem auch nicht eingehalten werden, wie es in diesem Beispiel der Fall war.
Also solche Labels im Sinne von etwas fairerem Handeln beinhalten ja soziale Standards wie Löhne, Sozialleistungen, Überstunden, Maximum von Überstunden geleistet werden müssen etc. Wie werden jetzt diese Firmen, die sich einem solchen Label anschließen, kontrolliert?
Das ist eben das Monitoring, das wurde auch erwähnt, dass das ein großes Problem ist, also weil die Leute, die fürs Monitoring dorthin gehen, eigentlich dann keine großen Probleme entdecken, weil die Firmen inzwischen sehr gut darin sind, zu verbergen, was schlecht ist an ihren Arbeitsbedingungen. Und es wurde erwähnt, dass es immer schwieriger sei, dies zu entdecken. Speziell schwierig ist es nach Katastrophen. Wenn dann da wieder aufgebaut wird, dann kommen private Firmen und darüber gibt es dann eigentlich keine Kontrolle und die müsste unbedingt da sein. Eine Frau von Manitese, einer italienischen NGO, hat dann erwähnt, dass Italien nach dem Tsunami eigentlich wenig Geld gegeben hat, aber 30 Millionen zur Verfügung gestellt hat für die Versicherung von Firmen, die in vom Tsunami betroffenen Ländern investieren. Das heißt also, dass die Gelder, die nun für die Tsunami-Region gesprochen wurden, zum Teil wieder zurückfließen nach Italien, wenn die Firmen sich dort engagieren.
Was müsste dann gemacht werden, um das wirklich zu kontrollieren?
Also sie erwähnte, dass wirklich auch außerhalb der Firma mit den Arbeiterinnen geredet werden muss, dass es sonst nicht möglich ist, zu entdecken, was da läuft.
Die UNO hat ja auch gewisse Verhaltenskode festgelegt, die Firmen einhalten müssen. Bringen diese etwas? Was wurde dazu gesagt?
Also es wurde eigentlich von verschiedenen erwähnt, dass sie nicht mehr an die Corporate Social Responsibility glauben, also dass von 6 riesigen Firmen irgendwie 4 gute und 2 sehr gute Codes of Conduct haben und dass sie einfach auf dem Papier zu allem bereit sind, dass aber dann es einen großen Abgrund gibt zu dem, was dann real ist, also dass real die Arbeiterinnenrechte eben doch nicht respektiert werden.
Also das heißt mit anderen Worten, es werden Persilscheine an die Firmen verteilt, sie werden reingewaschen, obwohl sie eigentlich die Arbeitsbedingungen gar nicht so sind, wie sie sein sollten. Was kann dann getan werden, damit die Arbeitsbedingungen sich wirklich verändert wird oder damit das wirklich auch kontrolliert wird?
Die einen haben dafür plädiert, dass die UNO reformiert werden muss und ein Werkzeug werden muss für die Menschenrechte. Allerdings wurde da auch erwähnt, dass es dann, also dass die UNO schon ein Monitoring-System hat und dass man das dann verwenden kann, dass es aber vielleicht 20 Jahre brauchen wird, bis das umgesetzt wird, was mich doch ein bisschen lang dünkt. So. Und es wurde aber auch also von verschiedenen Seiten Skeptizismus über die UNO-Reform eingebracht. Und als anderes Instrument wurde der Boykott erwähnt, also dass eigentlich für die Konsumentinnen das die stärkste Maßnahme ist, die sie ergreifen können. Und eine Frau von einer spanischen NGO hat sehr stark dafür plädiert, dass es einen Boykott von Coca-Cola geben sollte. Einerseits, weil sie es verdienen und andererseits, also weil sie sehr schlechte Arbeitsbedingungen haben und andererseits, weil sie im Moment sehr verletzlich sind gegenüber einem Boykott. Weil wenn sie jetzt, wenn ihre Verkaufszahlen zurückgehen würden, dann hätte das einen starken Effekt an der Börse. Und sie hat vorgeschlagen, dass das aus dem World Social Forum nun herauskommen sollte, so ein Boykottaufruf. Und dass das wichtig ist und auch andere Firmen dann unter Druck setzen würde. Also dass das ein bisschen am System rütteln würde, wenn so ein Boykott Erfolg hätte.
Also es heißt, für einmal mehr weniger auf die großen Institutionen wie die UNO zu setzen, sondern wirklich auf die Konsumentinnen und Konsumenten selbst.
Als ein Weg. Das andere war schon, wurde auch erwähnt, dass am 10. September der Global Day for Human Rights and UN Reform ist und dass wir alle Druck auf unsere Regierungen machen sollen, damit sie die richtige Position da vertreten. Und dass das eben nicht nur einfach 10 bis 12 NGOs sein sollten, die das machen, sondern dass das wirklich von der Basis kommen sollte.
Otro mundo es posible si la gente va aquí
por un social mundial.